schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind ja gerade so in der Kirchenzeit in Richtung auf Pfingsten, Himmelfahrt, und dazu gehört auch irgendwie immer die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Kennt jemand die Geschichte nicht? Okay, ja, dann kann man die ja eigentlich schon fast als... Genau, dann könnte ich mich jetzt hinsetzen, vielleicht könnte jemand von Ihnen aufstehen und kurz was dazu sagen. Okay, ich möchte so ein bisschen aus einer bestimmten Perspektive heute an den Text rangehen, und bevor ich das mache, möchte ich gerne noch kurz beten. Jesus, danke. Danke, dass wir diese Texte überliefert bekommen haben, die so verständlich sind, so in die menschlichen Abgründe hineinschauen und die einfach zeigen, wie schwer es für deine Jünger damals war, damit umzugehen, dass du plötzlich am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du nicht nur gestorben bist, sondern auferstanden bist und lebst, und wir heute deswegen hier sind, um darüber zu staunen, ja, wie du in dieser Zeit mit Menschen umgegangen bist, die gerade alle Hoffnung verloren hatten. Begegne uns durch dein Wort. Amen. Okay, ich möchte das ein bisschen unter der Überschrift heute machen: Enttäuscht von den Emmaus-Jüngern lernen. Die waren nämlich enttäuscht. Und Enttäuschung ist ja eigentlich was, was keiner so gerne hat. Ich weiß nicht, wer sagt, ach, ich bin eigentlich total gerne enttäuscht. Dann würde ich gerne nachher mal fragen, wie das so kommt. Im Grunde genommen müssten wir aber eigentlich alle total gern enttäuscht sein. Denn enttäuscht sein bedeutet, dass die Täuschung ein Ende hat. Vorher waren wir getäuscht oder haben uns selbst getäuscht oft. Und dann passiert etwas und wir sind enttäuscht. Enttäuschung ist ungefähr so gut wie eine Entgiftung. Keiner mag Gift. Jeder würde sagen, hey, das muss raus und weg. Und Täuschung ist genauso tragisch, wenn wir sie nicht erkennen. Ja, wenn ich mich getäuscht hätte heute, was mein Navi mir sagt, dann wäre ich hier gar nicht angekommen. Ja, es hat mich seltsame Wege hier heute über die B6 quer durchgeführt. Anscheinend muss es anderswo noch mehr Stau gewesen sein, denn das war da auch schon ganz ordentlich. Aber wenn ich mich täuschen lasse, dann führt das in meinem Leben selten zu was Gutes. Und jetzt lass uns mal direkt in den Text hineingehen. Ich lese uns aus Lukas 24 ab Vers 13 nach der Neues Leben Übersetzung. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen, aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. »Worüber redet ihr?« fragte Jesus. »Was beschäftigt euch denn so?« Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, »Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat.« »Was waren das für Ereignisse?« fragte Jesus. »Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist«, sagten sie. »Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere oberen Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird.« Das alles geschah vor 3 Tagen, aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da, und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, »Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihre Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander: War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Total krasse Geschichte. Diese beiden Jünger sind enttäuscht. Jesus war der, der alle Kriterien irgendwie erfüllte, und sie hatten gehofft, dass er der Retter sein würde, der eine, auf das das Volk so lange, auf den so lange gewartet wurde. Und jetzt gehen sie in die falsche Richtung. Sie gehen von Jerusalem weg nach Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Irgendwas Großartiges, Geistliches passiert, ein Festival, tolle Predigt. Ich war mal hier 2000 auf der Expo in Hannover. Toller Abschlussgottesdienst und ich durfte bei den Go Gospels mitsingen. Wow. Und dann fährt man nach Hause und zu Hause ist irgendwie alles so wie immer. Und so der Schwung und die Begeisterung und alles ist irgendwie gefühlt dann in Hannover geblieben. Also hier. Und so ähnlich muss es ihnen gegangen sein, nur noch viel, 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 viel schlimmer. Denn es war nicht nur so, dass das Festival, das Fest vorbei war, sondern Jesus, der, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatte, wurde gekreuzigt. Und alle ihre Hoffnung war dahin. Ich möchte an drei Punkten heute kurz an dieser Geschichte langgehen. Einmal Jesus in der Traurigkeit begegnen, dann Jesus im Wort begegnen und Jesus in der Gemeinschaft begegnen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns genau anschauen, was hier passiert. Die Jünger machen eigentlich was ganz Gutes. Sie machen etwas, was gegen Traurigkeit sehr hilfreich ist. Sie gehen spazieren. 11 Kilometer. Und das Erste, wenn es auch nicht ein besonders theologisch geistlicher Gedanke ist, vielleicht können Sie das heute Abend mitnehmen, gehen Sie spazieren. Am besten jeden Tag 11 Kilometer. Muss nicht nach Emmaus sein, aber ein langer Spaziergang ist total gut. Ich hatte im letzten Jahr mit einem Burnout zu kämpfen und war dann auch zur Reha. Und raten Sie mal, was da in der Reha auf dem Plan stand. 3-mal die Woche morgens um 7 aufstehen und Nordic Walking. Ja, und dann gab es da noch so einen Fitnessraum und Tanzgymnastik und was weiß ich was alles. Warum? Weil es so wichtig ist, weil Geist und Seele und Körper zusammengehören. Und ganz viel an Traurigkeit und Depression ist auch deswegen so resistent, weil wir unseren Körper zu Hause auf dem Sofa lassen. Deswegen, ich glaube, dass sogar in christlichen Gemeinden so manche Probleme lösbar wären, wenn alle etwas längere Spaziergänge machen würden und etwas mehr Endorphine ausgeschüttet würden und die Menschen etwas fröhlicher wären und nicht bei kleinen Problemen sofort auf die Palme gingen. Deswegen einfach mal: Lange Spaziergänge sind total biblisch, sagt uns die Geschichte. Es ist eine Maßnahme gegen Depression. Und ich glaube, wir brauchen das auch, dass wir geistlich mal Luft holen. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass man übrigens unterwegs im Gespräch schlecht streiten kann. Also wenn Sie mit irgendjemandem eine Meinungsverschiedenheit haben, einfach mal einen Spaziergang. Das klappt einfach nicht so richtig gut, sich da zu streiten. Und das klärt sich dann viel leichter. Also, unterwegs sein. Und mitten in ihrem traurigen Gedankenkarussell begegnet ihnen Jesus. Eigentlich ist das schon mal super, dass sie nicht alleine gehen, dass sie zu zweit sind, dass sie sich austauschen können. Aber dann kommt jemand dazu und er begegnet ihm mitten in der Traurigkeit. Und ich glaube, ich hätte total Probleme gehabt, mich zurückzuhalten, mich nicht zu erkennen zu geben. Aber ich finde das so wahnsinnig diszipliniert und liebevoll, wie Jesus sich zurückhält und sie erstmal in ihrer Welt, Gedankenwelt lässt und zu ihnen geht und total liebevoll nachfragt, als wenn er von nichts was mitbekommen hätte. Dabei war er die Hauptperson. Und lässt sie erzählen und lässt sie erstmal ihre ganze Traurigkeit aussprechen. Und dann ganz behutsam macht er sich ganz praktisch theologisch mit ihnen auf dem Weg und nimmt sie mit und sagt, hey, aber ist das nicht genau das, was Mose und die Propheten sagen? Er passt sich ihrem Tempo an. Er weiß, dass er nicht mit einem Sprung aus dem Gebüsch, tata, ich lebe, irgendetwas bewirkt hätte. Das, was er mit ihnen in behutsamer Weise tut, brauchen wir alle. Wir brauchen jemanden, der nicht von oben herab uns etwas sagt, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Wir brauchen jemanden, der sich auf unsere Ebene begibt und der zuhört, der uns sein Ohr leiht und der mir Verständnis zeigt. Und dann kann er so ganz langsam, wenn er verstanden hat, wo ich bin, mir Schritte weiterhelfen, so wie Jesus es hier tut. Und genau das macht Jesus hier. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das mitnehmen, dass das heute noch genauso möglich ist. Denn wir können mit Jesus genauso reden, wir nennen das Beten. Und manchmal fällt uns gar nicht auf, dass bei dem Wort Gebet es eigentlich nur um miteinander reden geht, nämlich mit Gott. Und nicht nur mit ihm zu reden, sondern auch damit zu rechnen, dass er überraschenderweise antwortet. Denn das tut er durch seinen Geist. Er spricht in unsere Gedanken. Und wenn wir uns die Psalmen anschauen, dann hält Gott einiges aus. Nehmt euch mal die Bibel vor und guckt euch die Psalmen an. Also ein Großteil fängt an mit: Es sind Feinde von allen Seiten um mich rum, meine Freunde haben mich verlassen und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Die Psalmen haben eine Sprache, das ist voll aus dem Herzen raus. Da ist kein O-Dreieiniger, heiliger Gott. Wir kommen zu dir in diesen großartigen Räumlichkeiten. Nein, da ist Verzweiflung, da ist Traurigkeit, da ist tiefste Not. Und Gott hält das aus. Und das ist so wichtig, dass wir ehrlich sind. Weil wie sollen wir etwas loswerden, wenn wir nicht ehrlich vor Gott sind? Jesus in der Traurigkeit begegnen und nimm dann Jesus mal mit hinein. Nimm das, was du hast auf deinem Herzen, schleuder es ihm entgegen, er hält das aus. Und dann sag, okay Jesus, komm du in meine Traurigkeit, in meine Not. Und dann nimm dir einfach mal einen Moment Stille und horch, was er dir sagen möchte. Denn er spricht. Vielleicht kommt ja eine Liedzeile oder ein Vers aus der Bibel. Mir kam in Vorbereitung auf diesen Abend das Lied Er hört dein Gebet. Deswegen danke. Das zweite ist Jesus im Wort begegnen. Jesus spricht mit ihnen und er erklärt ihnen das Wort. Sie waren eigentlich schon darin ganz schön doll zu Hause. Also das Volk Israel kennt sich schon recht gut im Wort aus. Und trotzdem muss er ihnen nochmal ganz neu die Zusammenhänge erklären. Diese Begegnung mit Jesus im Wort passiert allerdings nur, wenn man tatsächlich auch liest. Deswegen ist das Zweite, was ich heute einfach empfehlen möchte, so banal wie wichtig. Gott kann nur zu uns reden, wenn wir aufmerksam sind. Und in dem Moment, wo ich mir Zeit nehme, sein Wort zu nehmen und reinzuschauen, es zu lesen, fängt es an, zu mir zu sprechen. Und deswegen mal eine Challenge für die nächste Woche. Wer mitmachen möchte, kann das gerne tun. Es muss sich auch keiner melden oder verpflichten. Aber einfach mal 10 Minuten, entweder morgens oder abends, die Bibel in die Hand nehmen und darin lesen. Das ist ein wunderbares Buch, das unheimlich viel Wirkung entfalten kann, wenn man es öffnet. Und ich weiß nicht, mir geht das immer wieder so, dass ich merke, wie an bestimmten Stellen ich mich einfach mitfreue über das, was da passiert ist, weil Gott lebendig ist, weil das nicht Geschichten von früher sind, sondern er heute noch genau das Gleiche tun will. Er tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Darum die Einladung, Gott im Wort begegnen, so wie Jesus diesen Emmaus-Jüngern sein Wort erzählt. Und dann Jesus in der Gemeinschaft begegnen. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon in einer Gemeinde oder hier im Walfisch seid oder auch schon in anderen Gemeinschaften oder Kirchen gewesen seid. Und so die ersten ein, zwei Jahre ist es auch sehr nett. Man wird willkommen geheißen und als der Neue auch besonders oft, wenn es gut läuft, begrüßt und schön, dass du da bist. Und so nach einer gewissen Zeit ist man halt doch schon bekannter und so langsam fragen sich die anderen, na, ob der auch mal beim Kaffee ausschenken hilft oder in der Küche mitarbeitet. Kennt ihr das? Gar nicht. Ja. Und die Frage ist, wie ist das eigentlich? Bist du von Gemeinde enttäuscht worden? Gab es Situationen, wo du gedacht hast, das habe ich mir aber anders gedacht? Und wo du verletzt bist und vielleicht auch eine Zeit gar nicht gekommen bist? Ich möchte heute mal ein bisschen direkter sein. Vielleicht war das ganz gut. Weil die Gemeinde ist nicht dazu da, dass wir uns wohlfühlen. Die Gemeinde ist nicht dazu da, damit ich immer glücklich bin und mich geborgen fühle. Wenn ich das heute sagen würde, würde ich einen Großteil von Gottes Wort verleugnen. Denn Jesus ist ein ziemlich anstrengender Mensch gewesen. Der hat den Leuten das nicht durchgehen lassen, was sie sich so gedacht haben, wie er sein sollte als Messias. Und wenn sie gesagt haben, ja, Jesus, ich würde dir schon gern nachfolgen, aber weißt du, mein Vater ist gerade gestorben und ich bin der Älteste und muss in der Familie, hat er gesagt, lass die Toten begraben. Das war nicht nett. Jesus war nicht immer nett. Jesus war ehrlich und er war die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass wir uns sehr oft täuschen lassen von dem, was wir denken, wie das Leben funktioniert. Und Jesus ist der Meister im Enttäuschen. Aber nur deswegen, weil er nicht möchte, dass wir aufgrund einer Täuschung an dem Leben vorbeigehen, das er für uns hat. So wie die Gemeinde unsere Bedürfnisse nicht befriedigen kann und auch gar nicht soll, weil es gar nicht die Aufgabe ist, so ist es auch in anderen Bereichen des Lebens. Wenn ich erwarte, dass meine Frau mich immer glücklich macht, wird die Enttäuschung sehr bald kommen. Und das ist gut, auch da die Enttäuschung. Denn das kann sie nicht, das kann sie nicht leisten und ich kann es auch bei ihr nicht leisten. Denn es geht nicht darum, in der Partnerschaft, in der Ehe glücklich zu werden. Das sage ich sogar bei den Traupredigten gerne und gucke mir dann das Gesicht des Ehepaars an, das gerade wohl dekoriert vor mir steht. Schließlich habt ihr ja nicht geheiratet, um glücklich zu werden. Kurze Gesichtsentgleisung. Und dann sage ich, aber vielleicht, um glücklich zu machen. Ja, wenn ich glücklich werden will, ist der andere dafür zuständig. Aber wenn ich bereit bin, dem anderen zu dienen, ist das etwas anderes. Jesus ist König. Und ein König, das kennen wir nicht so gut in Deutschland, weil wir so eine Demokratie haben, wo ich manchmal nicht so, nein, ich lasse das mal. Ich glaube, dass wir nicht verstanden haben, dass Jesus als König sagt, was getan werden muss und wir dementsprechend ihm gehorsam folgen sollen. Er ist ein Herrscher. Er ist einer, der weiß, was gut und richtig ist und der in unser Leben hineinspricht. Und es ist zum Schaden für uns, wenn wir das nicht verstehen und wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Aber wenn wir uns auf ihn einlassen und wenn wir ja, das wirklich von Herzen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Vater unser, dann wird etwas anderes geschehen. Übrigens, da steht im Original Griechischen nicht dein Reich komme, sondern dein Königreich komme, Basileia. Es geht also um einen König, den wir haben und der sozusagen die Erlaubnis hat uns etwas zu sagen, in unser Leben hineinzusprechen. Und wenn das so ist, dass er Veränderung bringen kann in mein Leben hinein und selbst in Situationen, wo ich enttäuscht bin von anderen in der Gemeinschaft, sogar in der christlichen Gemeinschaft, dann hat er aber auch die Lösung. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber habt ihr so eine Person, nicht in dieser Gemeinde, aber vielleicht in der anderen, wo ihr sagt, ach, da bin ich immer froh, wenn die nicht da ist. Oder da war ich immer ganz froh, wenn die mich nicht angesprochen hat. Ah, oh, die ist so schwierig oder so anstrengend. Oder ja, oder vielleicht sogar, da hat mich jemand mal richtig verletzt. Die Einladung von Jesus ist nicht, die Gemeinde zu wechseln, sondern ihn mit hineinzunehmen in diese Beziehung und ihn zu bitten, dass er die Gemeinschaft wiederherstellt, dass er Heilung bringt, dass er Vergebung schenkt. Darum hat Jesus im Vater unser es so formuliert: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine Abhängigkeit. Und manchmal braucht das etwas länger, weil das nicht nur eine Sache des Willens, sondern auch des Herzens ist. Aber Jesus kennt uns und er möchte uns helfen und er möchte uns in der Begegnung, in der Gemeinschaft begegnen und auch im anderen begegnen. Wenn Jesus in unseren Herzen lebt, dann lebt er nicht nur in meinem, sondern auch in deinem. Und dann möchte er uns verbinden und uns erkennen lassen, wie wir gemeinsam Licht und Salz sein können in dieser Welt, wie wir seine Liebe widerspiegeln können. Ja, wie wir Menschen sein können, die voller Überraschung und Freude die gute Nachricht von ihm weitergeben. Jesus lädt uns ein, so wie er mit diesen Jüngern Gemeinschaft hatte und plötzlich auf einmal erkennen sie ihn, dass auch wir Gemeinschaft untereinander haben. Und so wie er, ich kann mir vorstellen, es war die Art und Weise, wie er das Brot gebrochen hat, die sie schon so oft beobachtet hatten, die plötzlich sie erkennen ließ, oh, das ist Jesus. Und ich wünsche mir für jeden von uns mehr so Momente in unserem ganz normalen Alltag, dass wir erkennen, hey, Jesus ist da. Ich habe ihn nicht erkannt, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nicht damit gerechnet. Aber er war da und er hat mich gesehen in meiner Traurigkeit und er hat mich getröstet. Und das wird er auch weiterhin tun, wenn wir ihn nur mit hineinnehmen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Danke, Jesus. Danke, dass du gerade in diesen schwierigen Situationen bei uns bist. Danke, dass du uns siehst, unseren Schmerz kennst und dass du dich mit uns auf dem Weg machst. Danke, dass du diesen Weg trotzdem gegangen bist, ans Kreuz, aber auch in Liebe, ja, den Einzelnen nachgegangen bist, die damit nicht zurechtkamen und die enttäuscht waren. Danke, dass das, was du für uns hast, hinter der Enttäuschung viel heller ist und viel fröhlicher als alles, was wir vorher festgehalten haben an Täuschung. Und danke, dass du auch jetzt hier mitten unter uns bist, dass du uns einlädst, dir zu begegnen und dich im Alltag zu erkennen. Amen.